Service Insights, der Podcast der Service Lobby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Service Lobby Podcasts. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das wir letztens schon in einem Blogartikel behandelt haben. Und zwar geht es grob um das ganze Thema Service Marketing, wo manche Unternehmen noch ein bisschen hinterherhinken und auch ein bisschen mehr tun könnten. Dafür spreche ich wieder mit meinem Bruder und Kollegen Simon Tonert, der das Thema für uns ein bisschen aufbereiten wird. Servus, Simon.
Hi.
Mal ganz grundsätzlich, das Thema Service Marketing ist durchaus was, was viele Unternehmen vernachlässigen. Liege ich da richtig oder wie siehst du das?
Ja, auch heute ist es leider so. Also ich finde, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie der Stand heute ist, so quer durch die Industrie und im Vergleich zu 5 oder 10 Jahren hat sich natürlich extrem viel getan. Also immer mehr Unternehmen verstehen jetzt dann langsam auch, dass der Service mit eins der Felder ist, wo man am besten noch wachsen kann, wo man sich auch vom Wettbewerb differenzieren kann, wo man eben auch heute noch gutes Geld verdient. Und natürlich wird es dann auch marketingseitig langsam immer mehr aufgenommen und auch gepusht. Aber ich glaube, die allermeisten sind halt doch noch nicht da, wo man eigentlich sein sollte. Wenn man es immer mit dem Primärproduktegeschäft vergleicht, was da an Marketing investiert wird, sowohl personalseitig wie auch budgetseitig, dann hinkt der Service da selbst bei den Guten meilenweit hinterher. Obwohl er typischerweise zwischen 20% und 30% vom Umsatz generiert und einen Großteil vom Gewinn.
Was gibt es denn da für klassische Hebel, die man angehen kann, wenn man mit dem Service auch im Marketing vorstoßen möchte und sich da verbessern möchte?
Also meiner Sicht die absolute Basis. Und wie gesagt, da finde ich, da wird es langsam besser. Aber die absolute Basis ist, dass man eben anfängt, sein Portfolio zu strukturieren. Also dass man eben auch sagt, wir haben nicht nur verschiedene Produkte auf der Primärprodukteseite, sondern auch im Services haben wir verschiedene Produkte, die sind beschrieben inhaltlich. Was wird da geliefert? Was sind die Ergebnisse? Was sind die Benefits, die man für den Kunden kreiert? Und das natürlich auf eine skalierbare Art und Weise, dass man das dann eben auch vernünftig vermarkten kann. Das ist aus meiner Sicht der erste Schritt, dass man sich wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, was ist überhaupt unser Service-Portfolio? Weil viele bieten ganz, ganz viel an. Aber so in so einem Ad-Hoc-Modus, wenn der Kunde halt anfragt, hey, kannst du nach der Installation noch 2 Wochen da bleiben und uns beim Ramp-Up helfen? Dann sagen die, ja, na klar, soll der Techniker halt noch 2 Wochen bleiben, machen wir irgendwie eine Rechnung auch nach Aufwand. Aber auch das kannst du ja als ein Produkt definieren, inhaltlich beschreiben, skalierbar aufsetzen, dann kannst du es auch vermarkten. Dann musst du nicht warten, bis der Kunde dich jetzt mal fragt, ob er das haben will, sondern dann kannst du das halt aktiv mit dem Maschinenverkauf mit anbieten. Und dafür musst du das halt portfolioseitig erstmal beschreiben, was du machst. Und da muss ich halt sagen, das ist schon viel besser geworden. Aber das ist halt wirklich der Startpunkt. Dann musst du halt anfangen, das dann wirklich auch in die Köpfe von den Kunden zu bekommen.
Das ist dann auch wieder so ein bisschen was von irgendwie den Service mehr als Produkt betrachten und nicht irgendwie jemand ruft an, will was und ich leiste es dann, sondern ich entwickle dann Serviceprodukte quasi.
Genau, wenn das halt ein Business ist, dann hast du da verschiedene Umsatzhebel und Umsatztreiber und das müssen halt deine Serviceprodukte sein. Und wenn du das vernünftig machst, dann hast du die halt inhaltlich gut beschrieben. Natürlich dann auch von der Operations-Seite her natürlich auch sinnvoll strukturiert, dass du es dann auch skalierbar den Kunden anbieten kannst. Aber heute sprechen wir eher über den Marketing-Teil. Das ist also eher Richtung Kunden erklären, was du da überhaupt tust und was der Mehrwert dann der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden ist.
Da hatten wir in dem Artikel geschrieben, dass die Quantifizierung des Nutzens so wichtig ist und dass das viele Unternehmen sträflich vernachlässigen. Das heißt, dass du dem Kunden erklären musst, was genau bringt denn jetzt eigentlich das, wenn ich jetzt diesen Servicevertrag abschließe und welche Kosten spare ich da ein? Warum machen das denn Unternehmen noch nicht so in dem Umfang?
Weil es eben nicht so leicht ist. Das ist halt genau der Punkt. Das, was ich gemeint habe, das ist über die Jahre besser geworden. Viele haben jetzt heute so ein standardisiertes Portfolio oder sind dabei, es aufzubauen, haben dann natürlich auch jede Menge Flyer und Broschüren und auf der Homepage gibt es auch immer ganz viel zu lesen, was man da jetzt dem Kunden anbietet und welche Value Pockets man da adressieren will. Also was sind so die Benefits, die man für den Kunden dadurch erzeugen möchte. Aber was viele halt vergessen, ist, dass Services im Vergleich zu den Produkten, die sind halt intangibel, die sind für viele irgendwie schwieriger fassbar. Und deswegen muss man da eben eigentlich noch einen Schritt weiter gehen. Also es reicht nicht zu sagen, ja, wir reduzieren deine Downtime oder wir erhöhen deine Produktivität. Das ist bei Services für den Kunden, wie gesagt, nicht so einfach greifbar wie auf der Produktseite. Weil wenn du Primärproduktevertriebler bist, Dann hast du da dein Factsheet, höher, schneller, weiter. Das kann meine Maschine, so schnell verfährt die, so viel Teile kannst du da pro Stunde produzieren. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann komm bitte in unserem Vorführzentrum vorbei und wir schauen uns gemeinsam an. Dann sieht der Kunde das, dann weiß er, ah, okay, so schnell ist die. Das bedeutet, da hat er sofort ein Gefühl. Bei den Services ist das nicht so. Das muss man auch wirklich verstehen. Die meisten Kunden haben da eine ganz, ganz flauschige Vorstellung davon, was die zum Beispiel auch sowas wie Downtime kostet. Das wissen die einfach gar nicht. Die wissen ad hoc nicht, die reden zwar viel darüber, aber die wissen nicht, wenn die Maschine eine Stunde steht, was kostet mich das? Und deswegen, einfach weil das nicht so transparent ist, ist es viel schwieriger für die, so einen Nutzen wirklich zu erfassen. Du kannst denen zwar sagen, ja, wir reduzieren deine Downtime oder wir verbessern dein Output, aber was das jetzt in Euros bedeutet, das ist für die oft nicht greifbar und dann ist es halt so eine nebulöse Zahl. Keine Ahnung, wir reduzieren die Downtime um 5%. Dann wissen die erstmal schon gar nicht, oh, wie viel Ausfallzeit habe ich denn pro Jahr? Was kostet mich das? Was bringt mir das jetzt eigentlich? Weil der will ja dafür 10.000 Euro von mir. Lohnt sich das bei uns? Lohnt sich das nicht? Den Transfer kriegen die meisten Kunden, und das ist wirklich mein Ernst, wenn man sich mit denen an einen Tisch hockt und dann wirklich fragt, was kostet sie denn eine Ausfallstunde, dann wissen die das oft nicht. Oder haben eine völlig unterschiedliche Vorstellung von dem, was man als Firma sich überlegt, wenn man so einen Service auch bepreist. Und da muss man hin. Also man muss die Kunden eben bei dieser Transferarbeit unterstützen, weil das macht das Portfolio für den Kunden und das Nutzenversprechen viel, viel greifbarer und der kann sofort dann beurteilen, das ist jetzt was für mich oder das ist eben nichts für mich. Das bringt es nicht in meinem Umfeld.
Und wie genau kann man das jetzt, das Thema angehen, wenn man den Nutzen quantifiziert? Welche Daten zieht man daher oder wie macht man es ihm am besten deutlich, mit welchen Daten?
Das kommt tatsächlich drauf an. Also aus meiner Sicht, es gibt wahrscheinlich Tausende von Nutzenversprechen im Service, aber nach meiner Erfahrung kann man die am Ende des Tages immer in fünf so Schubladen reinschieben. Es gibt einmal eben Produktivitätssteigerung. Wie gesagt, auch das kann man auf 100 verschiedene Arten formulieren, aber am Ende des Tages kommt halt mit demselben Input mehr Output raus. Es gibt das Thema erhöhte Verfügbarkeit, also weniger Ausfallzeiten. Es gibt das Thema reduzierte Kosten, alle möglichen Kosten, Ausfallkosten, Betriebskosten, Energiekosten, was auch immer, alle möglichen Arten von Kosten eben reduziert. Es gibt eine verbesserte Qualität, also entweder der Erzeugnisse oder des gesamten Prozesses. Und es gibt das Thema Sicherheit. Und da muss man dann halt sich jedes Mal individuell überlegen, wie kann man jetzt diesen Nutzen greifbar machen. Da gibt es ein paar Tricks. Was man nicht machen darf, ist, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 15 Nutzen aufgezählt, die alle irgendwas mit gesteigerter Produktivität zu tun hat und dann schreibt man da über einen Euro dahinter. Das bringt 1.000 Euro, das bringt 2.000 Euro. Dann hat man den Kunden auch schon wieder verloren. Also wenn man sowas machen will, dass man so einen Nutzen quantifiziert für den Kunden, du kannst da natürlich irgendwie 36 Benefits aufschreiben, aber du brauchst am Schluss 1 Euro Wert. Und nicht irgendwie 36, weil dann verwirrst du den Kunden, dann glaubt er dir das auch nicht, was du da ausrechnest. Das musst du eben auf eine Größe reduzieren. Und was da absolut entscheidend ist, du musst deine Kunden echt gut kennen. Und das ist eben auch ein Problem, warum das viele, viele nicht machen. Weil eigentlich müsstest du so eine Nutzenquantifizierung ja immer kundenindividuell machen. Weil der eine produziert diese Teile, der andere produziert selbe Teile, der eine hat einen Dreischichtbetrieb, der andere hat die Maschine irgendwie nur als Backup und die fährt irgendwie, keine Ahnung, nur 20 Stunden in der Woche. Und deswegen ist dann halt so eine Nutzenquantifizierung eigentlich, wenn du es perfekt machen willst, immer nur individuell für den Kunden zu rechnen. Das kannst du natürlich im Service Marketing nicht machen. Also das kannst du im Vertrieb machen, immer so einen eigenen Case rechnen, aber im Marketing kannst du das nicht machen. Da musst du halt sagen, unser typischer Kunde, der spart damit X unter den und den Annahmen. Und dass du die halt richtig triffst, da musst du deine Kunden kennen. Du musst halt wissen, wie benutzen die die Maschinen, was kostet die, wie viel Bediener haben die da, was kostet die ein Bediener im Schnitt, wie viel Ausschuss haben die, was kostet die der Ausschuss. Und diese Größen, die musst du halt abschätzen können. Und dafür ist es essentiell, dass du dich halt mit deinen Kunden auch gut auskennst. Weil einfach diese Benefits in den Raum stellen, ja, wenn wir deine Maschine warten, dann fällt es weniger aus. Das kann jeder machen. Also, weißt du, da musst du nichts für können. Wenn du es aber quantifizieren willst, dann musst du echt Ahnung haben, auch von den Operations auf der Kundenseite.
Wäre das nicht vielleicht auch sinnvoll, dass man auch, zum Beispiel auf seiner Webseite auch ein Tool einstellen könnte, wo du deine Daten einträgst und es dann irgendwie sinnvoll für dich berechnet, wenn das halt sehr individuell ist pro Kunde.
Kann man sich natürlich überlegen, das zu machen. Tatsächlich, so, wir nennen das Benefit Calculator. Das haben wir auch schon mit mehreren Kunden so aufgesetzt, halt für verschiedene Services. Wir haben es aber immer eher als Tool gesehen für den Vertriebler, dass der Vertriebler dann halt wirklich im individuellen Verkaufsgespräch mit den Angaben des Kunden wirklich ganz spezifisch für diesen Use Case ausrechnen kann. Guck mal, bei dir spart es 7.000 Euro, guck mal, bei dir spart es 14.000 Euro. Aber natürlich kann man sowas auch auf eine Homepage packen oder in eine App, wie auch immer. Geht auf jeden Fall. Ich würde es nicht für jeden Service machen, aber ich sag mal, für die, die eben, also je weniger greifbar ein Service ist, und da entwickelt man sehr, sehr schnell mit den Kunden Gefühl dafür, wenn man das den ersten vorstellt, ob die sofort begreifen, was es denen bringt und was es denen spart. Und je weniger dieses Gefühl vorhanden ist, desto sinniger ist es eben, in so eine Richtung zu denken. Und den Schritt, aus meiner Sicht, den musst du halt machen. Also das ist anstrengend und das ist sehr, sehr aufwendig, aber damit kriegst du es halt hin. Und selbst wenn du dem Kunden nur sagst, schau mal, du kaufst bei uns einen Wartungsvertrag und im Mittel, dann hast du da deine verschiedenen Vertragslevel und keine Ahnung, jetzt reden wir über den klassischen Wartungsvertrag. Der kostet dich 5.000 Euro, aber im Mittel sparen unsere Kunden damit 20.000 Euro an Ausfallkosten. Dann nochmal, das wird nie für den individuellen Kunden auf der anderen Seite passen. Der würde immer bei 22.000 Euro oder bei 15.000 Euro oder sonst wo sein. Du wirst nie den individuellen Case bringen, aber du hast trotzdem Anker gesetzt. Der Kunde überlegt dann nicht, ja, tut das überhaupt meine Ausfallzeiten reduzieren oder nicht? Glaube ich jetzt diesem Statement, sondern der fängt sofort an, in seinem Fall zu rechnen, 20.000 Euro haut es bei mir überhaupt hin? Ist das mehr? Ist das weniger? Und auch dann hast du für deinen Vertriebsprozess schon Mehrwert geschaffen, weil du bist von dieser Frage, ob das überhaupt Mehrwert stiftet, weggekommen zu, passt dieser ausgerechnete Benefit bei mir oder ist es mehr oder ist es weniger? Aber es wird weniger in Frage gestellt, ob es überhaupt was bringt.
Das heißt, wir müssen mit einer guten Kundensegmentierung anfangen. Haben das die meisten Unternehmen schon oder müssen sie erstmal da aufbauen?
Die meisten Unternehmen haben überhaupt keine Segmentierung für den Kundendienst oder für den Service. Also die haben das immer auf der Primärprodukteseite. Wir liefern typischerweise in die und die Industrien oder manche machen das auch regional, manche machen es branchenspezifisch, manche haben Mix. Aber nur weil du das auf der Primärprodukteseite hast, heißt es noch lange nicht, dass das auf der Serviceseite das gleiche ist. Weil Services verkaufst du nicht zwingend an dieselben Stakeholder überhaupt auf der Kundenseite, sondern vielleicht auch an den Instandhalter. Und die ticken wieder ganz anders. Und dann kann schon sein, dass in unterschiedlichen Branchen die Instandhalter trotzdem gleich ticken und dann wäre das halt auch im Service ein Kundensegment, auch wenn es bei den Primärprodukten drei unterschiedliche sind. Und diesen Weg muss man halt gehen. Man muss aus Service-Sicht und wie gesagt aus der Operations-Sicht, was machen die Kunden mit unseren Maschinen? Was kostet die das? Was bringt die das? Was kostet die auch Ausfall? Was kostet die, wenn die Maschine nicht optimal eingestellt ist? Wie viel Geld geht denen da verloren? Das muss man verstehen, weil nur wenn man das hinkriegt, dann kannst du halt im Vertrieb und also im ersten Schritt im Marketing natürlich viel, viel besser die Mehrwerte herausarbeiten und dann im eigentlichen Vertriebsgespräch auch viel, viel passgenauer argumentieren, weil dann hast du nicht einfach nur irgendwelche Floskeln, die du raushaust, sondern kannst denen das halt individuell für ihr Setup berechnen, was das bringt.
Da sind natürlich Unternehmen ein bisschen Vorteil, die eher weniger und dafür große Kunden haben, als Unternehmen, die viele kleinere haben, weil die können ja dann viel individueller die Angebote zuschneiden oder den Nutzen quantifizieren.
Ja oder jein? Natürlich, wenn du irgendwie nur an 50 verschiedene Kunden kaufst, dann kannst du wirklich jedes Mal individuell ausrechnen. Aber selbst wenn du jetzt der, weiß ich nicht, keine Ahnung, Kompressoren verkaufst an irgendwie 10.000 verschiedene Firmen in Deutschland, dann werden die trotzdem sehr oft gleich eingesetzt. Ob das jetzt in der Fabrik steht, in der Fabrik, in der Fabrik. Trotzdem am Ende des Tages werden deine Produkte sehr häufig ähnlich verwendet. Und dann musst du trotzdem halt dieses Verständnis haben und dann halt für einen Durchschnittskunden so eine Rechnung aufstellen können. Und nochmal, du wirst nie den individuellen Case treffen, aber du setzt mal einen Anker. Du sagst halt, gib mir 5.000 Euro, du kriegst dafür 20.000. Dann kannst du diskutieren, oh, bei mir sind es aber nur 15.000 oder bei uns sind es vielleicht sogar 25.000, aber du bist weg von dieser platten Diskussion, guck mal, das reduziert deine Ausfallzeiten und der Kunde sagt, nö, glaube ich nicht. Und da musst du hinkommen, weil sonst wird es einfach extrem schwer, diese letzte Meile zu gehen. Du wirst dann halt deine Produkte an alle, Serviceprodukte an alle verkaufen können, die sowieso zugänglich für das Thema sind, und alle, die ein bisschen skeptisch sind, die wirst du nicht kriegen, solange du denen nicht in Euros zeigen kannst, was es ihnen bringt.
Wenn ich dann bisher zusammenfasse, dann heißt es, wir müssen so anfangen, dass wir erstmal die Kunden segmentieren und beziehungsweise unsere Kunden einfach kennenlernen und wissen müssen, mit wem wir es zu tun haben, um dann quasi genau umzurechnen, was der Nutzen von meinen Serviceprodukten ist. Und dazu hast du ja angesprochen, dass es verschiedene Nutzendimensionen gibt. Kannst du die vielleicht nochmal aufzählen?
Ja, ich habe ja gesagt, also egal auf welche Homepage oder egal in welche Broschüre du schaust, jede Firma beschreibt das am Ende des Tages irgendwie individuell und etwas anders. Aber aus meiner Sicht gibt es am Ende des Tages fünf Buckets, in die alle diese verschiedenen, ja, Nutzen, die dort aufgezählt werden, einzahlen. Das eine ist eben eine gesteigerte Produktivität. Das nächste ist eine erhöhte Verfügbarkeit. Das dritte sind reduzierte Kosten. Muss man aber auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles doppelt zählt, weil was in der einen Dimension eben schon Mehrwert hat, kann dann nicht nochmal als Kostenreduktion ausgewiesen werden, sondern es müssen dann halt irgendwelche Extra-Themen sein. Dann eben die Qualität der Erzeugnisse oder der Prozesse, in die die Produkte involviert sind, und eine erhöhte Arbeitssicherheit. Das sind am Ende des Tages eigentlich immer diese fünf Hauptdimensionen, und fast alles, ich würde sagen 99% von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, lässt sich am Schluss auf diese fünf Dimensionen reduzieren.
Gibt es auch Nachhaltigkeit?
Für mich ist das eine Unterdimension von der Produktivität, also wenn du halt mit weniger Mitteleinsatz dasselbe hinkriegst.
Wollen wir das
Aber auf jeden
auch?
Fall kannst du da nicht quantifizieren. Was ist der Nutzen quantifiziert? Weil Nachhaltigkeit, das ist halt wieder auch so ein globaler Begriff. Also wenn du halt jetzt Energiekosten reduzierst, das ist auch Nachhaltigkeit, würde aber halt bei uns in der Logik, wenn du quantifizieren willst, in Kostenreduktion reingehen. Wenn du sagst, du kannst dein Equipment irgendwie länger benutzen, dann ist das irgendwie, wenn du deinen Business Case auf Lebenszeit gerechnet hast, dann ist das halt eine gesteigerte Produktivität, weil die Maschine hält halt länger und kann dann mehr erzeugen.
Okay. Können wir vielleicht mal dann kurz in eine dieser Dimensionen reingehen, dass du mal genau erklärst, wie man da vorgehen kann, wenn man quantifiziert?
Gerne, also ich hatte ursprünglich oder eingangs schon mal gesagt, dass man sich da schon immer individuell überlegen muss, wie man das rechnet. Und es gibt meistens auch nicht diesen einen Königsweg, sondern man kann es immer auf verschiedene Arten rechnen. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, wie man das bei einer erhöhten Verfügbarkeit machen kann. Wie berechnet sich eine Verfügbarkeit? Das ist irgendwie die gesamte vorhandene Produktionszeit minus Stillstandszeiten geteilt durch die gesamte Produktionszeit. Und wenn ich die Stillstandszeiten reduziere, dann ist das halt in Summe statt 95% kommt dann 98% raus, habe ich eine erhöhte Verfügbarkeit. Aber am Ende des Tages geht es dann darum, dass man die Produktionszeit absolut erhöht. Und jetzt muss man sich dann halt überlegen, was bedeutet das für den Kunden? Also was bringt ihm eine höhere Produktionszeit? Und aus meiner Sicht drei Möglichkeiten, wie man jetzt da rein rechnerisch angreifen kann, ist, dass man einerseits sagt, wenn ich im Jahr 100 Stunden mehr habe, um zu produzieren, kann ich mehr Umsatz machen. Aber dann kann ich halt mehr Produkte durchjagen oder Teile oder was auch immer da produziert wird, das kann ich verkaufen, mache ich mehr Umsatz. So könnte man es rechnen. Man könnte aber auch genau das Gleiche sagen, bloß eben aus der operativen Sicht. Ich habe dann mehr Durchsatz. Also ich sage nicht, ich mache im Jahr 1 Million und ich habe jetzt 2% mehr Uptime, deswegen kann ich irgendwie 1 Million und 20.000 € Umsatz machen. Du könntest auch sagen, guck mal, übers Jahr gehen da 10.000 Teile durch und das kann ich um 2% erhöhen, dann sind es halt 10.200 Teile. Jetzt muss ich hier kurz rechnen. Und eine andere Art, sich dem Thema zu nähern, aber das kannst du auch machen, ist, dass du sagst, die Amortisationszeit reduziert sich. Also wie lang dauert es, bis sich dieses Produkt selbst finanziert hat? Wenn ich eben mehr Produktionszeit in derselben Zeit habe, dann tut sich's auch schneller amortisieren. Auch darüber könntest du jetzt den Benefit für den Kunden ausrechnen. Und das ist jetzt, wie gesagt, für eins ganz plakativ. Und in den anderen Dimensionen gibt's auch wieder mehr als eine Möglichkeit, wie man sich der Sache nähern kann. Das Einzige, wo es ein bisschen kompliziert wird, ist beim Thema Sicherheit. Weil, also da jetzt sagen, okay, du hast dann weniger Arbeitsunfälle, dann ist erstmal schon mal die Frage, wenn du in deine Marketingunterlagen schreibst, oh, statt ein Arbeitsunfall hast du dann nur noch 0,2 im Schnitt, ist trotzdem blöd, ist eher Negativmarketing, weil du willst ja eigentlich gar nichts haben. Und was kostet dich ein Arbeitsunfall? Who knows? Das ist ja in jedem Fall irgendwie individuell, aber da willst du ja gar nicht drüber reden. Deswegen da, das ist so eine Dimension, da würde ich sagen, mach's rein qualitativ. Fang da nicht an, irgendwas zu berechnen und so. In allen anderen vier Dimensionen würde ich das immer auf Euros am Schluss ausrechnen. Und wenn ich schon nicht auf die Homepage schreibe und in den Flyer reinschreibe, aber zumindest die Vertriebler, die müssen, wenn du sie nachts wachrüttelst, müssen die so eine Rechnung runterraten lernen können. Was bringt es dem Kunden? Machen wir das irgendwie, ich weiß nicht, ob das sinnig ist, dass wir so eine Rechnung im Detail durchsprechen. Kann sich wahrscheinlich eh keiner merken, wenn er das jetzt hier gehört hat. Wie ist da deine Meinung?
Letzten Endes ist es ja einfach so, dass man da wahrscheinlich auch ein bisschen kreativ vorgehen kann, oder? Da gibt es ja.
Ja, aber halt nicht zu kreativ. Das ist ja genau das, was ich meine. Das muss am Ende des Tages schon so nah wie möglich an der Realität des Kunden sein. Weil wenn du da irgendwie so eine Mondzahl in den Raum stellst, wo jeder Kunde sagt, nee, das kann überhaupt nicht sein, was haben die denn da gerechnet? Dann hat dein Marketing tatsächlich eher negativen Effekt, weil dann bist du halt irgendwie wie so ein Marktschreier, wo nichts dahinter ist. Dann zweifelt man das eher an. Also das soll schon realistisch sein. Ich würde es im Einzelfall würde ich es eher zu pessimistisch ansetzen als irgendwie zu übertrieben. Weil ein anderer Aspekt, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist ja, dass du eine sehr, sehr hohe Korrelation hast zwischen der Kundenerwartung und der Kundenzufriedenheit. Du erinnerst dich, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und wenn du halt hier eine no Mondzahl in den Raum stellst, wo kein einziger jemals hinkommen wird, dann sind die Kunden danach unzufrieden. Wenn du denen halt immer sagst, macht bei uns diesen Beratungsservice und wir sparen bei deinen Energiekosten 30.000 Euro oder irgendwie 40% deiner Energiekosten. Und das erreichst du nie und nimmer, weil da immer nur 5 oder 10% rauskommen. Ja, dann sind die unzufrieden, weil die haben halt eigentlich von dir erwartet, du bringst ihnen jetzt 30% Ersparnis. Also deswegen, da muss man auch aufpassen, weil da setzt man eben einen Anker, den merkt sich der Kunde und an dem wird man gemessen. Und wenn man es im Marketing zu sehr übertreibt, dann fliegt man danach halt immer auf die Schnauze, weil man seine Ziele nicht erreicht. Und dann sind die Kunden unzufrieden, auch wenn man eigentlich einen guten Service gebracht hat. Aber sie hatten eine völlig überzogene Erwartungshaltung.
Das hatte ich jetzt auch mit kreativ nicht gemeint, sondern mehr ein kreativ, also man fängt damit an, den Kunden anzuschauen, was will der, welcher Nutzen verspricht ihn am meisten, dann findet man einen kreativen Lösungsweg, um ihm das vorzurechnen. Also ich habe jetzt nicht von
Ja,
Luftschlössern geredet.
da bin ich dabei. Also es gibt immer mehr wie einen Weg, wie du da zum Ziel kommst. Aber du musst es halt nachvollziehbar machen. Also es bringt auch nicht irgendwie so eine mega ausgefallene Rechnung auf die dritte Nachkommastelle zu machen. Macht es einfach, macht es mit plakativen Zahlen. Wie gesagt, lieber ein bisschen zu konservativ ansetzen, aber so, dass das jeder versteht, wenn du es ihm erklärst.
Kannst du dann vielleicht noch konkret eine Rechnung irgendwie vorstellen, wie man den Nutzen quantifiziert für den Kunden, vielleicht mit dem Thema Umsatzsteigerung.
Okay, also, dass man mal diese Laberer-Barber Flughöhe verlässt und wirklich mal mit konkreten Zahlen einfach einen so einen Case exemplarisch durchrechnen. Da würde ich genau dasselbe wie gerade aufnehmen. Also wir sind immer noch in diesem Kontext erhöhte Verfügbarkeit. Was bringt es? Und wenn man das jetzt beispielsweise über eine Umsatzsteigerung rechnet, könnte man ja sagen, was macht jetzt diese Maschine pro Stunde an Umsatz? Da werden irgendwelche Teile oder Produkte oder sonst was gefertigt. Für wie viel kann man den Output verkaufen, den das in einer Stunde generiert? Sagen wir mal, das ist jetzt eine kleinere Maschine, sind es 250 Euro. Dann muss man sich überlegen, wie viel Ausfalltage hat man typischerweise bei einem Kunden? Sind es 10 Tage, sind es 20 Tage? Das wäre schon extrem schlecht. Oder sind es nur zwei? Sagen wir jetzt mal, der Einfachheit halber, das sind dann irgendwie 5 Ausfalltage pro Jahr. Man fährt da in so einem Zweischichtbetrieb, also jeden Tag läuft es 16 Stunden. Die Anlage oder die Maschine. Und dann weißt du, Ausfallzeit pro Jahr sind dann einfach 5 Tage, diese Ausfallzeit mal 16 Stunden, also 80 Stunden. Wenn man halt weiß, jede Stunde generiert es 250 Euro an Umsatz, dann verliere ich wegen dieser Ausfallzeit 80.000 Euro pro Jahr. Immer angenommen, du hättest die Kunden, dass du weiterverkaufen könntest. Aber würde diese Anlage dann laufen, dann könntest du 80.000 Euro mehr produzieren in der Zeit. Und wenn du jetzt halt sagst, die Ausfallzeit können wir mit unserer Wartung um 25% typischerweise reduzieren, dann weißt du halt, okay, wir hätten da eigentlich ein Zusatzumsatzpotenzial von 5.000 Euro pro Jahr. Und dann kommt es halt noch drauf an, was ist da die Materialkostenquote? Also wenn du halt sagst, von diesen 250 Euro, für die ich es verkaufen kann, 50% davon sind quasi die Rohprodukte, die ich kaufen muss, und ich habe nur die Hälfte an Wertschöpfung, dann würdest du halt 2.500 Euro Reingewinn machen. Das wäre dann der Nutzen. Und jetzt, wenn du sagst 2.500 Euro, dann ist natürlich doof, wenn dein Servicevertrag 5.000 Euro kostet, weil dann macht es für keinen einzigen Kunden Sinn. Wenn jetzt aber, wie gesagt, das war ja ein Beispiel mit einer kleinen Maschine, wenn die dann aber, wenn der Vertrag dann nur 500 Euro im Jahr kostet, dann ist das ein super Deal. Und sonst wüsste der Kunde das einfach nicht.
Das ist aber doch auch ein Thema, das man auch bei der Erstellung von Serviceverträgen schon beachten muss, oder? Wenn man bepreist.
Serviceverträge ist ja ein Beispiel, aber du musst es ja für jeden Service machen. Du hast ja Trainings, da könntest du, ja, da ist ein bisschen schwieriger, aber da kannst du auch in die Richtung denken. Du hast aber zum Beispiel auch Beratungsleistung. Was mache ich denn konkret mit der Beratungsleistung? Wenn ich irgendwie eine Energieberatung habe, was bringt es dem Kunden? Um wie viel reduziere ich seine Energiekosten? Das musst du dem ausrechnen. Wenn du, wie gesagt, Wartung hat man da schon, Serviceverträge ist da auch irgendwie ein Teil davon. Dasselbe, wenn du irgendwelche Softwareprodukte verkaufst, die irgendwie die Effizienz der Maschine erhöhen soll, oder irgendwelche Nachrüstpakete, die die Maschine optimaler betreiben. Das ist immer das Gleiche. Du musst dir immer überlegen, auf welche Wertdimension zahlt es ein und was bringt es am Ende des Tages in Euro. Und das musst du ausrechnen. Und das ist, wie gesagt, anstrengend, weil du musst halt den Kunden gut kennen, du musst wissen, wie die die Maschinen einsetzen, was machen die damit, was kostet die das, was, wenn du hier über einen Umsatz das rechnen willst, dann musst du halt auch wissen, wie viel Umsatz machen die mit einer Maschine pro Jahr. Wenn du sagst 250 Euro, und, aber das sind nur 150 Euro, ja, dann hast du das Thema, dass du irgendwie eine voll unrealistische Kalkulation dann da aufsetzt und dann irgendwie einen Benefit in den Raum stellt, den der niemals haben wird. Wenn der aber 1.000 Euro oder 10.000 Euro in der Stunde macht und du sagst hier 250 Euro, dann kommt da irgendwie so ein absolut lächerlicher Betrag raus und eigentlich ist der Benefit viel, viel höher. Und deswegen, dass du das gescheit rechnen kannst, musst du deine Kunden kennen. Sonst funktioniert es nicht.
Ja, ich frage nur, weil ich das, was du gerade gesagt hast mit deiner Rechnung, das hat mich an den, an das Pricing-Kapitel aus dem Servicevertragskurs, den wir gemacht haben,
Ja,
erinnert.
da ist es auch eine der Kernaufgaben. Du machst ja da nichts anderes. Also da hast du ja auch verschiedene Elemente, wo du dir überlegst, mache ich Cost Plus, mache ich Value-Based Pricing? Und wenn du Value-Based Pricing machst, ist es genau dieselbe Denke. Wenn du Value-Based Pricing machst, musst du dir überlegen, was ist der Wert für den Kunden und wie viel davon kann ich ihm in Rechnung stellen. Also da ist die Denke die gleiche.
Ja, dann haben wir heute ein starkes Plädoyer dazu geleistet, dass man dem Kunden den Service quantifizieren sollte, damit er genau weiß, was es ihm bringt. Kannst du noch mal kurz zum Abschluss vielleicht den Nutzen von der Nutzenquantifizierung quantifizieren?
Der Nutzenquantifizierung quantifizieren. Gerne. Also man hilft halt dem Kunden, diese wenig greifbaren Versprechen, Nutzenversprechungen seines Serviceportfolios in Euros zu übersetzen. Weil am Ende des Tages überlegt der Kunde sich immer, bringt's das für mich? Was muss ich dafür zahlen? Was bringt's mir? Und da das halt oft wenig greifbar für den Kunden ist, was jetzt real gemacht wird bei so einem Service und was man da wirklich spart, hilft es einfach extrem, wenn man das für ihn rechnet und eben greifbarer macht und ihm hilft bei dieser Transferleistung. Wenn man das nicht macht, dann überlässt man diese Nutzenquantifizierung dem Kunden und der setzt es eigentlich immer zu pessimistisch an und sagt dann, na, bei mir bringt's nichts.
Das war Service Insights, der Podcast der Service Lobby. Folgen Sie uns auf LinkedIn und besuchen Sie unsere Website. Wir informieren, beraten und schulen zu allen Themen im Service Management.